Time Out, der Podcast mit Alexander Bryan, der dich rausholt aus dem Alltag und mitten rein ins Gespräch. Ehrlich, ungeschnitten und auf den Punkt. Lehn dich zurück, denn dein Time Out beginnt jetzt. Viel Spaß beim Hören.
Welche Sätze hast du als Kind gehört oder übernommen, die Stärke mit Zusammenreißen gleichsetzen? Bei mir war es, eine Diana kennt keinen Schmerz. Wann hast du begonnen, stark zu sein, obwohl du eigentlich Unterstützung gebraucht hättest? Was vermeidest du bis heute zu fühlen, indem du stark bleiben möchtest? Stark wirken ist wichtiger als richtig fühlen. Dieser Satz war diese Woche in einem Coaching mit einem sehr erfolgreichen Mann der Schlüsselsatz. Er beschreibt den Wertekonflikt, dieser Mann sich ausgesetzt gefühlt hat, 1a. Gleichzeitig hat er seinen sensiblen Anteil dadurch einfach jahrelang unterdrückt, damit das Bild der Souveränität, das er hatte, nicht ins Wackeln geraten konnte. Ja, was soll ich sagen? Vergleichbare Verhaltensmuster habe ich in den letzten Jahren sehr oft gesehen. Und genau deshalb ist der Impuls entstanden, dass ich mich diesem Thema heute die nächsten Minuten widme. Ich sage, schön, dass du dabei bist. Ich bin Alexander Bryan. Der Timeout-Podcast ist dein mentaler Trainingsraum. 2 Einheiten im Monat helfen dir, dran zu bleiben, dich zu spüren, Schritt für Schritt deine Kraft zu kommen. Nochmal, schön, dass du hier bist. Worüber sprechen wir heute? Im Prinzip sind das frühkindliche Anpassungsprozesse, die uns einfach prägen. Sie prägen uns, wie wir uns nach außen regulieren, oft als Schutzmechanismus vor familiären oder einfach auch sozialen Erwartungen. Dadurch werden sie etabliert. Das Schlimme oder nicht das Schlimme, es ist einfach so, sie können uns jahrelang beeinflussen, dass wir uns nicht bewusst sind. Tatsächlich geht meine Neugier auch in diesem Bereich. Ja, ich finde auch das sehr spannend und möchte mal ein paar Beispiele geben. Das heißt, negative Familienfaktoren wie Stress oder Konflikte können dazu führen, dass Verhaltensauffälligkeiten durch mangelnde Emotionsstrategien oder Emotionsregulation sich auf Kinder übertragen. Kinder übernehmen bis zu 5 Jahren elterliche Sätze wie stark sein und entwickeln daraus oftmals eine Maske der Emotionsunterdrückung. Und ja, ab 4 Jahren lernen Kinder, Erfolg und Misserfolg zu regulieren, um in ihren sogenannten Peer-Groups akzeptiert zu werden. Und was ich ebenfalls noch spannend finde, ohne jetzt zu viel Wertung reinzugeben, Übergänge wie Kita oder auch ein Schulstart zwingen Kinder zu einer schnelleren äußeren Anpassung und tatsächlich kann das oft auch zu einer inneren Überforderung führen. Das heißt, ich kann mir natürlich vorstellen, oder anders, ich weiß, dass Eltern oder du und wir alle großartige Eltern sein wollen und auch sind, weil wir werden immer unser Bestes geben. Das heißt, wir haben eine positive Absicht, eine positive Intention. Und ja, das heißt, wir geben unser Bestes. Das heißt, du bist schon großartig in dem, was du machst. Und trotzdem werde ich jetzt probieren, vielleicht 1, 2 Denkanstöße dir mitzugeben. Denn vielleicht denkst du jetzt schon daran, dass du beim nächsten Mal mit deinem Sohn oder deiner Tochter anders machen könntest. Und ich erlaube mir jetzt mal an dieser Stelle, und ich hoffe, es ist okay für dich, meine Meinung dazu zu äußern. Und ich glaube, du bist bereits toll, also wirklich toll. Denn wenn du diesen Podcast hörst oder du hörst ähnliche Formate, dann bist du daran interessiert, dich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Und das kommt deinem Kind definitiv zugute. Denn das Entscheidende ist, Kinder lernen vom Nach. Insofern, ja, vergewissere dich deiner Vorbildfunktion oder denk an der Vorbildfunktion. Du kannst Kindern, ich gebe dir ein ganz, ganz doofes Beispiel, aber es ist tatsächlich so, 20 Mal sagen, sie sollen ein Buch lesen. Das Einfachste ist, wenn sie dich sehen, wie du Bücher liest. So. Und das kannst du auf alles weiter übertragen. Je besser du mit dir achtsam sein kannst und dich in deine Gefühle regulieren kannst, desto besser kannst du deinem Kind helfen, du auch seine Emotionen, wie zum Beispiel Wut, halten kannst. Natürlich ist es auch förderlich, wenn du später mit, wie nennen wir das, einer achtsamen Benennung von Gefühlen wie, du bist wütend, das ist okay, zur Regulation beiträgst. Weil dein Kind möchte gesehen werden, es möchte gefühlt werden, es möchte verstanden werden. Und wenn du sein Gefühl benennen kannst, ist das wahnsinnig gut für dein Kind. Wenn ihr zusammen Zeit verbringt, kannst du immer unterstützen. Das heißt, kannst gemeinsame Familienaktivitäten nutzen. Ja, wie würde ich das sagen? In der Erwachsenensprache heißt das, Erfolg und Misserfolg gemeinsam zu regulieren. Oder anders ausgedrückt einfach, deinen kleinen Liebling liebevoll durchs Leben zu begleiten. Und die Frage, die ich an dieser Stelle in den Raum werfen möchte, ist, auf welche Kosten bist du stark? Ich sehe und erlebe das ganz oft. Das stärker auf Kosten von Authentizität, Beziehung und Gesundheit. Ja, ich muss es schon so sagen, erkauft wird. Ein Muster, und dieses Muster stammt in der Regel aus frühen Anpassungsprozessen. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben. Also gucken wir uns den Bereich Führungskräfte an oder irgendwo Unternehmertum. Du erinnerst dich an den Auslöser für diese Folge, der unbewusste Glaubenssatz, stark wirken ist wichtiger als richtig fühlen. Ein sehr rationaler Mensch, bei dem Kontrolle alles, vielleicht nicht alles und doch in vielen Lebensbereichen dominierte, hatte den Zugang zu seiner Intuition verloren, kam zu mir, weil er genau das wieder lernen wollte. Und das Paradoxe, er musste es ja nicht lernen, weil er kann das nicht verlernen. Das ist wie Fahrradfahren, wenn du das einmal gekonnt hast, wirst du es wieder können. Frage ist nur, warum machst du es nicht mehr? Natürlich musste er das nicht lernen, habe ich dir ja gerade schon aus meiner Perspektive geschildert. Und doch durfte er etwas wieder lernen, nämlich den Zugang zu sich, seinen Gefühlen und seiner Intuition, die heute übrigens richtig, richtig gut ist, wiederfinden. Und ja, was mir sicherlich auch noch in den Sinn kommt, ist, ich habe dazu keine Studie. Und doch habe ich den Wunsch schon ein, zwei bekommen, ob es nicht eine Möglichkeit ist, ja, wie bei einer Studienarbeit, Dinge einfließen zu lassen. Es wird etwas schwierig für mich, aber ich werde es in den nächsten Minuten probieren, dass ich auch mal ein paar Namen dazu nenne. So, vielleicht glaubst du mir, dass das nicht alles erfunden ist. Ist es nicht. Aber es ist anders für mich, wenn ich Namen nennen soll. Und doch werde ich mich bemühen. Pass auf, ich nehme das Ziel, in dieser Folge mindestens 10 Namen zu nennen, dass du irgendwas nachlesen könntest, wenn du der Typ bist und es brauchst. Okay? Also das, was ich jetzt erzähle, beruht auf Erfahrungswerte. Wenn äußerlich erfolgreiche Menschen an Depressionen leiden und somit eine innere Leere spüren, hängt es bisher sehr oft damit zusammen, dass sie bestimmte Gefühle, die bei ihnen negativ verankert waren, nicht fühlen wollten oder sich nicht erlaubt haben zu fühlen. Ich weiß, in der Berufswelt wird oft auch ein Lobeslied auf oder, wie sagt man, ein Lobeslied über den Perfektionismus gesungen. Für mich jedoch verhindert er das Delegieren und Innovationen. Und bekanntlich ist beides essentiell für das Unternehmerwachstum. Wechseln wir kurz in den Bereich des Spitzensports. Und wenn ich dir hier spontan meine Top 3 im Sinne von, was kommt mir als erstes in den Sinn, mit dir teilen wollen würde, wäre das folgendes. Erstens, emotionale Taubheit, das heißt, Schwäche als Karrierekiller zu sehen und somit auch nicht zuzulassen. Zweitens, Identitätskrise nach Karriereende, im Prinzip ohne Plan, da dieses meist ungeplant oder überraschend kommt und schwach sein bzw. Schwäche zeigen, ja, ehrlicherweise nie gelernt wurde. Drittens, wahrscheinlich der Klassiker, mentale Erschöpfung durch diese ständigen Dauerdruck-Performance-Schleifen und ja, sich nicht die Zeit und Raum zu geben, um auch mal in die andere Richtung das Pendel aufschlagen zu lassen. Vielleicht bist du in einem komplett anderen Bereich zu Hause und doch bin ich mir sicher, dass dir sehr schnell auch mindestens 5 Beispiele einfallen werden von negativen Folgen aufgrund dessen des Bedürfnisses, stark sein zu müssen oder dieses gelernt fallen zu müssen, ich muss stark sein, das Bedürfnis ist es nämlich nicht. Was mich wirklich interessiert ist, was bedeutet für dich stark sein? Da bin ich richtig, richtig neugierig. Und wenn du das mit mir teilen möchtest, ich würde mich riesig freuen, schreib es mir auf LinkedIn, du weißt es vielleicht schon, ansonsten erfährst du es jetzt. Mein Kontakt dort findest du in den Shownotes und ich würde mich riesig darüber freuen. Und ja, wahre Stärke geht für mich ganz klar über äußere Wirkung hinaus. Sport kann man sagen, sie umfasst innere Resilienz. Ich bin Freund von Authentizität, aber auch neuerdings, weil ich merke, es wirkt unheimlich stark, der Fähigkeit, Verletzlichkeit zu integrieren. Für mich ist es auch Stärke, sich selbst zu kennen, für sich einzustehen und mutig zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen. Eins steht fest, wir sind alle unterschiedlich und somit darf auch jeder von uns etwas anderes darunter verstehen. Und jetzt probiere ich mal besonders smart zu sein und packe es einfach mal viel Perspektiven rein. Und weil ich hier jetzt gerade diesen wissenschaftlichen Bereich, der sich der eine oder andere gewünscht hat, mit reinpacken kann. Also wenn ich das aus dem Bereich Neuroplastizität betrachten würde, was ist stark sein so? Und an Carol Dweck denke, die coole Bücher geschrieben hat, dann wird sie wahrscheinlich irgendwas sagen, die Wachstums-Mindset, das Herausforderung als Chance zur neuronalen Neubildung sieht. Sie wird es wahrscheinlich nicht so ausdrücken, aber sie würde dann sagen, dadurch entsteht neuronale Neubildung. Wenn wir jetzt in den Bereich positive Psychologie gehen, wenn wir jetzt an Seligman denken, dann wäre es sowas wie Ausdauer und Orientierung auf Sinn und Tugenden trotz Widrigkeiten. Was haben wir noch, wenn wir in den Bereich Traumatherapie gehen? Van der Kolk beispielsweise, dann wäre es sowas wie sich sicher fühlen in seinem Körper, auch bei alten Wunden. Humanistische Psychologie, Carl Rogers oder sowas ähnliches. Okay, das war doof ausgedrückt, aber du weißt, wie ich es meine. Carl Rogers mit sehr viel Hochachtung vor ihm und von dem, was er und das, was er forscht hat und rausgebracht hat, wäre sowas wie Konkurrenz zwischen innerem Erleben und äußerer Darstellung. Also es geht hier bei ihm um echte Selbstakzeptanz. Bereich Sportpsychologie, da könnte ich zu viele nennen, da lasse ich es weg. Mentale Resilienz, die Niederlagen als Lernchance nutzt und es nicht als Scheitern sieht, wäre hier ein Beispiel. Ganz spannend, Brené Brown, hier einfach weiß nicht, Psychologie Verletzlichkeit. Die Fähigkeit, verletzlich zu sein und trotzdem aufzustehen. Mut statt Rüstung. So könnte man das wahrscheinlich beschreiben, wie sie es beschreiben könnte. Mal gucken. Ich habe sie nicht gefragt. Denn ich nenne diese Ansätze alle, denn sie sollen und dürfen dir eins zeigen. Es gibt für mich, du darfst es gerne anders sehen, keine allgemeingültige Definition, was Stärke ist. Denn jeder darf sich hier seine Gedanken machen und fühle dich hiermit herzlich dazu eingeladen. Für mich ist hierbei eins wichtig. Die Erkenntnisfähigkeit dessen, was hat mich geprägt und was wurde mir bildlich gesprochen als Staffelstab überreicht, was ich glaube, was Stärke ist und ich in dem Bereich lebe, aber mir bisher nie bewusst war. Also die Möglichkeit, die Dinge zu verändern und mich damit auseinanderzusetzen, was es für mich wirklich bedeutet und nicht das, was ich konditioniert über viele Jahre gelebt habe oder vielleicht auch immer noch lebe. Du weißt es schon, ich mag Fragen und ich finde, Fragen öffnen Räume. Und ich habe gutes Feedback bekommen für die letzte Folge, deswegen wiederholen wir das. Ich habe heute für dich 6 Fragen mitgebracht. Keine Rosen, 6 Fragen. 6 Fragen habe ich entwickelt, die dir helfen sollen, aufzudecken, wie in der Kindheit dein heutiges Verständnis von Stärke geprägt wurde. Frage 1. In welchen Familienmomenten fühlst du dich verantwortlich dafür, die Stimmung aufrechtzuerhalten, auch wenn du selbst down warst? Ich wiederhole. In welchen Familienmomenten fühlest du dich verantwortlich dafür, die Stimmung aufrechtzuerhalten, auch wenn du selbst down warst? Frage 2. Erinnerst du dich an Momente, in denen Eltern oder Bezugspersonen etwas sagten wie sei stark oder große Jungs, Mädchen, wein nicht? Ich wiederhole. Erinnerst du dich an Momente, in denen Eltern oder Bezugspersonen zu dir sagten sei stark oder große Mädchen, Jungs, wein nicht, Indianer, wein nicht? Ähnliche Dinge eben. Drittens. In der Kita oder Schulzeit. Wann passest du dein Verhalten an die Gruppe an, obwohl es gegen dein inneres Gefühl ging? Ich wiederholte, wann passest du dein Verhalten an die Gruppe an, obwohl es gegen dein inneres Gefühl ging? Viertens, gab es Belohnungen für Funktionieren statt für ehrliches Ausdrücken von Gefühlen? Viertens, gab es bei dir Belohnungen, das könnte Lob oder Privilegien sein, für Funktionieren statt für ehrliches Ausdrücken von Gefühlen? Vielleicht hier nochmal ergänzend, wenn wir hier, ja, nach Skinner gehen, amerikanischen Psychologen Anfang der 19. Jahrhundert, der über Konditionierung spricht. Hier geht es, belohnte Verhaltensweisen wiederholen sich lebenslang, bis du sie bewusst auflöst. Und insofern ist diese Erkenntnis der Startpunkt für echte Stärke für mich, wenn man das so betrachten möchte. Fünftens, welche Erfolge wurden gefeiert und wie verbanden sie sich mit dem Bild von Stärke in deiner Familie? Erfolge hier, Noten, Sport, was auch immer es in deinem Kontext für dich gewesen ist. Ich wiederhole, welche Erfolge wurden gefeiert und wie verbanden sie sich mit dem Bild von Stärke in deiner Familie? Sechstens, wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass Schwäche zeigen zur Ablehnung oder zu Spott führte? Sechstens, wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass Schwäche zeigen, zum Beispiel, ich brauche Hilfe, kannst du mir helfen? Ich komme nicht klar, ich bin überfordert, zu Ablehnung oder Spott führte? Das heißt, was ist hier passiert, um hier nochmal kurz darauf einzugehen? Schwäche wurde hier mit Gefahr gleichgesetzt. Und dieses Muster wurde internalisiert als ein Glaubenssatz, der heute, ob jetzt als Führungsperson für Führungsentscheidungen oder generell in Beziehung dazu führen kann, dass du Dinge sabotierst. Und gleichzeitig, ich weiß, viele reagieren auf das Wort Sabotage oder Sabotieren, ja, mit so einem kleinen, ah, es wird eng. Und deswegen keine Sorge, denn diese Erkenntnis ist der erste Schritt zur Umprogrammierung. Wie heißt es so schön? Es ist, wie es ist und du entscheidest, was du daraus machst. Vielleicht erinnerst du an die letzte Solo-Folge, Folge 128 und was dabei. Ansonsten, wie du allgemein mit solchen Fragen arbeiten kannst, habe ich genau dort erläutert. Ich werde das an dieser Stelle nicht wiederholen. Denn das Geniale ist, wenn du die Folge 128 noch nicht kennst, noch nicht gehört hast, dann hast du jetzt einen Grund mehr, dort reinzuhören. Ja, worüber möchte ich in dieser Folge noch sprechen? Das Thema Verletzlichkeit. Ich war überrascht, auf wie viel Ablehnung allein der Begriff Verletzlichkeit in Führungsetagen selbst heute noch stößt. Unglaublich. Noch überraschender war ich nur über eins, dass ich in 1:1 Arbeit mit diesen Personen, mit tollen Menschen, das Thema in meine Arbeit integrierte und wahnsinnig starke Ergebnisse erzielte. Und wenn du dich mit dem Thema Verletzlichkeit auseinandersetzen magst, dann gibt es hier natürlich diverse Experten, meine Bücher oder Vorträge. Ich glaube, sie hatten einen relativ genialen TED-Talk und vielleicht ähnliche Ansichten oder anders. Ich mag ihre Ansichten, ich mag ihre Werke von Brené Brown. Kann ich wärmstens empfehlen. Es gibt noch andere. Und ja, als kleiner Appetizer, so mag ich es ausdrücken, gebe ich jetzt mal 4 spontane Lieblingsaussagen von ihr. Sie sagt beispielsweise, mutige Menschen umarmen Verletzlichkeit als Schönheit, statt sie zu bekämpfen. Auch stammt von ihr. Perfektionismus und Unverwundbarkeit sind Rüstungen, die uns isolieren, statt zu schützen. Führungskräfte, die Verletzlichkeit meiden, schaffen Angstkulturen, offene schaffen Vertrauen. Und ich mag ebenfalls von ihr, Verletzlichkeit ist der Ursprung von Kreativität, Innovation und Wandel, nicht ihre Gegner. Gehörst du auch zu den mutigen Menschen und möchtest deine Verletzlichkeit mehr Raum geben? Du möchtest sie umarmen und dein Gefühl sagt dir, dass wir gut harmonieren würden? Wenn das so ist, freue ich mich. Denn dann könnten wir zusammenarbeiten. Dann schreib mir auf LinkedIn meinen Kontakt. Findest du in den Shownotes mit dem Hashtag Verletzlichkeit umarmen. Ich freue mich sehr auf dich, deine Transformation zum mutigen Leader. Wahrscheinlich kannst du dir bereits denken, weshalb ich die Folge heute gewählt habe. Weil die Entdeckung des unbewussten Glaubenssatzes, stark wirken ist wichtiger als richtig fühlen, Gold wert ist, klar, habe ich auch schon gesagt, aber alles absolut richtig. Aber natürlich gibt es noch etwas, was mich etwas mehr motiviert hat. Und das ist einfach das Wissen, welche Wirkung dieses Thema hat. Und woher weiß ich es? Weil ich lange einen sehr ähnlichen Glaubenssatz, der mir nicht bekannt war, in mir trug. Und mein Leben wurde viel leichter, nachdem ich ihm auf die Schliche kam und ein komplett anderes Bild von Gefühlen, Schwäche und Stärke angenommen, entwickelt. Wahrscheinlich kann ich auch sagen, verfeinert haben. Und tatsächlich hilft und begegnet es mir heute regelmäßig im Coaching. Da ich weiß, wie wichtig diese Folge für viele heute sein kann, freue ich mich besonders, wenn du sie teilst. Denn eins bleibt unverändert. Ich habe eine, ja, vielleicht ist es Vision nicht das richtige Wort, aber ich nehme es immer wieder an dieser Stelle. Ich arbeite mit High Performer, ich mag einfach Menschen fördern, Menschen zusammenarbeiten, dass Menschen allgemein wieder mehr zu sich finden, dass du mehr zu sich findest. Und ob es eine berufliche Transition ist oder ein Leben allgemein, dass du es meisterst, damit ja ein selbstbewusstes und erfülltes Leben einfach möglich ist, dass du es genießen kannst. Und das treibt mich an und beflügelt mich. Insofern hoffe ich, dass du heute sehr viel für dich mitnehmen konntest. Ja, und ansonsten, gib mir ein Feedback, ich bin Kritik offen, schreib mir gerne, lass uns einen Austausch treten. Und ja, mein Wunsch für dich, kenne mit deiner Weisheit, wann du ein persönliches Timeout brauchst und habe den Mut, es dir zu nehmen, denn so kannst du das Leben leben, das für dich gedacht ist. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich sehr auf dich, dein Alex.
Das war Timeout mit Alexander Bryan. Danke, dass du dabei warst. Neue Folgen findest du überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Psst. Wenn dir die Folge gefallen hat, vergesst das Abonnieren und Weitersagen nicht.